Vielen Dank für die Einladung, diesen Gottesdienst heute Morgen mit euch hier zu feiern in Haiger. Ich freue mich, dass, wenn ich hier so in die Reihen blicke, ich doch eine ganze Reihe vertrauter Gesichter sehe. Das ist sehr schön. Vielen Dank für die Verbundenheit mit euch. Wir haben gerade dieses Bekenntnis gesungen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es findet sich nicht auf den Lippen von Paulus, Petrus, Johannes, wo wir das vielleicht nach der intensiven Begegnung mit Jesus erwarten würden. Es ist ein Wort aus dem Buch Hiob, dem Alten Testament, vielleicht dem ältesten Buch im Alten Testament. Und schon dort waren Menschen der Überzeugung und der Gewissheit, dass Gott lebt. Am Ewigkeitssonntag, der letzte Sonntag im Kirchenjahr, das nächste Sonntag dann mit dem ersten Advent beginnt, richtet sich der Blick in die Ewigkeit. Das wird unterschiedlich gefüllt. Man kann an diesem Sonntag über die Wiederkunft Jesu sprechen und nachdenken. Wunderbare Zukunftsaussichten, die wir als Christen haben und die diese Welt hat, dass einmal Jesus wiederkommen wird und die Herrschaft Gottes vollenden wird. Wir können aber auch ganz groß sonst in die Zukunft blicken oder eben auch ganz persönlich fragen, wie ist das mit mir? Wie ist das mit meinem Leben? Was heißt es denn, angesichts der Ewigkeit zu leben? Das wollen wir heute miteinander tun. Ich mute euch zunächst etwas zu an diesem nasskalten, trüben Sonntag. Das ist eher schon alles traurig und melancholisch genug. Aber mit Psalm 90 schauen wir uns auch mal an, wie ist dieses Verhältnis zwischen dem ewigen Gott und uns, kleinen, kurzlebigen, vergänglichen Menschen. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wir alle tot sind. Wir wissen das alle, theoretisch zumindest, ja, und ihr werdet ja durch die Nähe des Friedhofs hier auch immer wieder dran erinnert. Und doch ist es oft ganz weit weg. Und in diesem Psalm 90 finden wir ja diese Aussage, die wir gerade schon gehört haben. Zu bedenken, dass wir sterben müssen, führt nicht irgendwie in die Resignation oder in die Melancholie, sondern kann uns helfen, klug zu werden. Dieses kurze Leben, das wir haben, sinnvoll und richtig auszunützen, angesichts der Ewigkeit Gottes zu leben. Es ist ja ein Gebet von Mose, wahrscheinlich ziemlich am Ende seines Lebens verfasst, nach einer langen, nicht vergnügungssteuerpflichtigen Biografie. Ja, der Anfang in Ägypten, dann 40 Jahre irgendwo in der Wüste, die Schafherde seines Schwiegervaters hüten, na dann herzlichen Glückwunsch. So hat er sich sein Leben sicher nicht vorgestellt. Dann diese Berufung, zunächst der Aufbruch, die Zeichen und Wunder, die da in Ägypten geschehen sind, der Auszug durch das Tote Meer, Rote Meer, was da alles geschehen ist. Man war schon kurz vor dem Land, dieses Land zu erobern. Wir kennen das dann aus dem 4. Mosebuch, wie das Volk sich weigert, diesen Weg zu gehen. Und dann verbringt Mose das letzte Drittel seines Lebens mit diesem Volk in der Wüste. Und es ist klar, ein Großteil des Volkes wird in der Wüste bleiben. Sie werden nicht in dieses Land einziehen. Mose wird es auch nicht. Und mit diesen Leuten ist er unterwegs. Und es ist dann erst die nächste Generation unter Josua, die in dieses Land kommt, die das Land einnimmt. Diese Erfahrungen sind sicher auch in diesen Psalm eingeflossen. Und gleichzeitig, so sehr das auf dem Hintergrund auch des Lebens von Mose zu verstehen ist oder besser zu verstehen ist, merken wir, dass es hier nicht nur um die Erfahrungen eines einzelnen alten Mannes geht, sondern dass hier ganz wichtige Dinge drinstehen, die uns alle helfen können, unser Leben weise und klug vor Gott zu leben, das richtige Ziel vor Augen zu haben, die richtige Ausrichtung. Ja, und das ist immer wieder wichtig in einer Zeit, in einem Kontext, wo wir sterben, unsere Vergänglichkeit, unseren Tod oft verdrängen. Wir gucken gelegentlich abends nach den 7 Uhr Nachrichten noch die Werbung an, weil meine Frau in der Apotheke arbeitet und sie sagt, sie muss da wissen, für was gerade geworben ist, weil dann in den nächsten Tagen die Leute kommen. Und das sind ja dann, vielleicht gucken das andere ja auch, das ist scheinbar auch die Zeit, wo viele alte Menschen Fernsehen gucken oder zumindest die Werbeleute das denken. Da gibt es immer diese Bilder von diesen fröhlichen, topfitten Senioren, ja, die nur etwas Schmerzcreme brauchen und dann können sie wieder mit ihren Enkeln kickern oder sie zücken die Heckenschere und es geht raus ins Gelände. Also das ewige Leben in voller Kraft bis ins hohe Alter und dann irgendwann kommt das in der Öffentlichkeit nicht mehr vor. Wir verdrängen das ja weitgehend. Und die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also wenn wir das verdrängen im biblischen Verständnis, werden wir nicht klug. Gehen wir an einer ganz entscheidenden Wahrheit vorbei. Und es ist auch spannend, wir gucken uns das gleich an, wie Mose hier einerseits so schonungslos menschliche Existenz beschreibt. Und gleichzeitig ist das nicht trostlos. Gleichzeitig ist das nicht hoffnungslos, weil Mose sein eigenes Leben und unser Leben im Lichte Gottes, im Licht der Ewigkeit und der Unvergänglichkeit Gottes sieht. Und von daher fallen dann auf diese 40, 50, 60, 80, 90 Jahre, die wir hier leben, fällt plötzlich ein ganz anderes Licht. Mit allen Grenzen und mit aller Begrenztheit leben wir dann plötzlich im Morgenglanz der Ewigkeit Gottes. Das Ganze beginnt mit einem großen Bekenntnis. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mit dem ewigen Gott dürfen wir rechnen. Auch wenn sich in unserem Leben sehr vieles verändert, was hat sich alles im 20. Jahrhundert verändert und jetzt schon in den ersten gut 20 Jahren dieses neuen Jahrhunderts? Wie viel von dem, was vor 20, 40, 60, 80, 100 Jahren galt und ganz sicher war, ist heute auf dem Schrottplatz der Geschichte? Da interessiert sich niemand mehr dafür. Wie vieles ändert sich so schnell? Und Mose spricht hier von dem ewigen Gott, der immer schon war, in Ewigkeit bleiben wird und mit dem wir rechnen dürfen. Alles andere bleibt nicht bestehen. Alle Erkenntnisse, alle Einsichten, alles Materielle, worauf man sein Leben bauen kann, Gott bleibt. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Gott ist es, der Leben schenkt. Gott ist es, der Leben abruft, der Menschen zurückruft, zu sich ruft. Hier zunächst sicher mal eine ganz allgemeine Aussage. Ich gehe auch nicht so weit zu sagen, dass das bei jedem Tod so der Fall ist und nur so der Fall ist. Aber es ist ein tröstlicher Gedanke, dass Gott, der mir mein Leben gibt, auch meinem Leben eines Tages ein Ende setzen wird und dass Gott es ist, der mich zu sich zurückruft und dass Gott mich erwartet. Ich werde erwartet. Vielleicht kennt ihr das, wenn man unterwegs ist und das jetzt nicht regelmäßig macht, wie vielleicht erfahrene Geschäftsleute, dann ist man immer dankbar, wenn man in einer fremden Stadt am Flughafen abgeholt wird. Das ist vielleicht in Berlin oder in London alles kein Thema, da kann man sich helfen. Aber wenn ich jetzt nach Marokko käme oder nach China, wo ich dann auch nichts mehr lesen kann, weil die Schriftzeichen anders sind, wie dankbar ist man da, wenn da am Flugplatz jemand auf einen wartet, den man kennt, der weiß, wie man jetzt wohin kommt und wenn ich mich nicht selber zurechtfinden muss. Ein kleines Bild. Ich darf wissen, das Mensch, der Gott kennt, der Jesus Christus kennt, dass ich erwartet werde. Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt die Menschen dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends verwelkt und verdorrt. Angesichts der Ewigkeit Gottes sind die Jahre, die wir hier leben, wie ein Tag. Und das Bild, das Mose gebraucht, ist ja dramatisch. So ein Gras oder irgendeine Pflanze, die am Morgen vom Morgentau noch gestärkt, dann aufwächst und hochsprießt und schon durch die Mittagssonne, durch den Nachmittag dann welkt und verdorrt. Da bleibt nichts. Tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Nachtwache, 4 Stunden, wie gar nichts. Es mag uns lang vorkommen, wahrscheinlich je älter wir werden, desto kürzer wird die Zeit, desto mehr merken wir, dass die Jahre gezählt sind. Ich weiß auch, mit Mitte 50 mehr als die Hälfte meines Lebens ist vorbei, sogar mehr als 2/3, also nur rein nach Statistik. Wenn ich so die Männer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mir anschaue, dann darf ich vielleicht noch 15 Jahre mit einigermaßen Gesundheit und Schaffenskraft rechnen. Und dann wird das irgendwann dem Ende zugehen. Meine Winter und meine Sommer und meine Weihnachten und meine Ewigkeitssonntage sind gezählt. Und wenn wir uns das bewusst machen, wie kurz und wie vergänglich das ist, das hilft uns dann ja auch zu Demut und zur Bescheidenheit, dass ich mich nicht so furchtbar wichtig nehme. Meine Perspektive, meine Zeit, meine Schaffenskraft, was immer es ist begrenzt. Und es ist entscheidend, dass ich in all dieser Begrenzung mich an Gott ausrichte. Das ist ja, wenn der ewige Gott sich auf mich einlässt, ist das für Gott eigentlich ein mühsames Unterfangen. Stellt euch vor, ein Musiklehrer würde den Eintagsfliegen auf der Fensterbank in der Küche versuchen beizubringen, sagen wir mal aus Verdis Rigoletto, eine Arie zu singen. Ist mühsam, schon bei Menschen sehr mühsam. Ich würde sagen, bei Eintagsfliegen, es lohnt doch die Mühe nicht. Bis sie überhaupt Noten lesen können, sind sie schon 5-mal tot. Es lohnt gar nicht. Das ist das Erstaunliche, dass sich der ewige Gott, der keinen von uns bräuchte, der die Menge der himmlischen Heerscharen, die jetzt schon alle viel besser singen, als wir jetzt singen werden, dass dieser ewige Gott sich auf dich und mich einlässt, dich und mich geschaffen hat, dich und mich gewollt hat, möchte, segnet, unser Leben bestimmen möchte, dass er mit uns zu tun haben will, dass er uns anbietet, unser Hirte, unser König und unser Herr zu sein. Was für ein Wunder, dass Gott sich auf Menschen wie uns einlässt. Dann heißt es hier weiter, das macht dein Grimm, dass wir so vergehen, und dein Zorn, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fallen unsere Tage dahin durch deinen Zorn, und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Das ist zunächst sicher mal die Erfahrung dort in der Wüste. 40 Jahre unterwegs zu sein, mit Menschen, die nach und nach sterben und sterben sollen. Das Volk, das sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt hat, gegen Gott rebelliert hat. Und das zieht sich von den ersten Seiten der Bibel durch, schon von der Geschichte vom Sündenfall her. Dass es um uns so bestellt ist, haben wir uns selber eingebrockt. Und Gott kennt eben nicht nur die Schokoladenseiten unseres Lebens, so wie wir uns gerne sehen und wie wir uns gerne darstellen. Gott schaut hinter die Kulissen. Ja, und ganz ungeschminkt wird das hier gesagt, denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Sich selber kann man ja endlos in die Tasche lügen und kann die Wahrheit verleugnen und verleinen und an den Tatsachen vorbeileben. Man kann das vielleicht auch noch vor anderen Leuten. Vor Gott ist das spätestens zu Ende. Und Gott kennt mein ganzes Leben. Ich kann ihm nichts verbergen. Das mag auf der einen Seite einmal ein bedrohlicher Gedanke sein, dass Gott das alles kennt. Gleichzeitig ist es aber auch ein ganz tröstlicher Gedanke. Gott, der mein Leben durch und durch kennt, dem kann ich nichts vormachen, dem brauche ich aber auch nichts vormachen. Was für Rollen ich vor Menschen spiele oder es zumindest versuche, spielt gar keine Rolle. Gott kennt mich eh. Und wenn das so ist, dann darf ich auch vor Gott ehrlich sein. Mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Dann darf ich ihm mein Herz ausschütten. Dann darf ich ihn um Hilfe bitten. Dann muss ich vor Gott nicht besonders stark, besonders klug, besonders geistlich, besonders fleißig sein, um Gott irgendwie zu beeindrucken. Lächerlich. Er kennt mich doch eh. Er kennt dich doch eh. Was für ein Gedanke, ja, dass der ewige Gott dich und mich kennt und sich um uns sorgt. So ist das. Wegen Schuld und Sünde sind unsere Tage begrenzt. Wir bringen unsere Jahre zu, sehr schonungslos, wie ein Geschwätz. Irgendwas, was über den Gartenzaun oder beim Einkaufen dahingesagt ist und was schon wenige Minuten später vergessen ist und seine Bedeutung verliert. Unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Alles danach ist dann die Nachspielzeit. Und was daran köstlich erscheint, und das gibt es auch, das sagt Mose hier auch, das kennen wir, es ist ja keine Resignation. Es gibt vieles, was in einem Leben köstlich ist, und ich freue mich für jeden, der das erlebt. Und wie gut geht es uns im Vergleich zu vorangegangenen Generationen, dass doch die meisten von uns mit einigermaßen Wohlstand und guter Gesundheit heute ein hohes Alter erreichen können. Was daran köstlich erscheint, zumindest aus dieser Ewigkeitsperspektive, ist vergebliche Mühe. Es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Auch das Schöne, auch das Köstliche, auch das Gute wird nicht immer bleiben. Man kann es nicht festhalten. Ja, der Moment, verbleibe, verweile doch, du bist so schön. Man kann es nicht festhalten, wir kennen das. Jeder Urlaub geht vorbei. Schöne Beziehungen, die uns wohlgetan haben, die wir geschätzt haben, können wir nicht ewig festhalten, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest, und wer fürchtet sich vor deinem Grimm? Mose meint hier wahrscheinlich, dass wir das eben nicht genügend im Blick haben, dass wir das immer wieder auch verdrängen. Und das ist der Hintergrund an dieser Bitte, ja, in Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Angesichts der Ewigkeit, angesichts unseres Endes klug handeln. Viele von euch haben das schon hinter sich, dass sie mit ihrem Ende konfrontiert worden sind. Vielleicht durch eine schwere Krankheit, vielleicht durch einen Unfall. Und nichts hilft da besser als einige Tage Intensivstation, kann ich zeugnishaft so sagen, dass man merkt, ich werde nicht ewig leben. Und da liegt die Chance drin, klug zu werden, die Zeit jetzt entsprechend auszukaufen, vom Ende her zu leben, von diesen 70 oder 80 Jahren. Worauf kommt es denn an? Ich habe in meinem Bekanntenkreis einen Mann, er war damals so um die 70, genial begabt, super kreativ. Und dann hat der Hans in seiner Freizeit in seinem Keller wunderbare Modelle gebaut und hat also ganze Panzerschlachten des Zweiten Weltkriegs nachgebaut und auf großen Platten nachgestellt mit Fliegern und so weiter. Das größte Projekt war die Panzerschlacht von Kursk. Also da arbeitet man lange dran. Ja. Und dann hatte er einen Herzinfarkt. Dann hat Gott zu ihm gesprochen. Ob das sein Auftrag ist, dass die Panzerschlacht von Kursk nochmal in seinem Keller stattfindet oder ob es nicht noch andere Aufgaben für ihn gibt. Dann hat er den Pfiff gehört und hat angefangen, sich in seine Gemeinde einzubringen. Und dann fuhren nicht mehr die Panzer, sondern der Hans am Sonntagmorgen und hat die Geschwister abgeholt in die Gemeinde und hat sie wieder nach Hause gebracht. Dann hatte Hans nicht mehr im Keller Befehle zum Angriff gegeben, sondern hat plötzlich einen Hauskreis geleitet. Dann waren es nicht mehr die Berichte vom Oberkommando der Wehrmacht, sondern Gottes Wort, die er verinnerlicht hat und verkündigt hat. Da ist jemand auf dramatische und ganz offensichtliche Weise klug geworden. Das würde ich mir wünschen. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde, dass ich die Zeit, die Gott mir schenkt, die Jahre und vielleicht Jahrzehnte, die ich noch habe, dass ich sie richtig nutze, dass ich sie für das nutze, was ewig bleibt. Das ist eine gute Übung für so einen trüben Novembernachmittag, wenn ihr mal so in Gedanken durch euer Leben geht. Besorgt euch mal so kleine Notizen. Könnt ihr alles Mögliche draufschreiben. Was ist in meinem Leben ewig? Jesus Christus, der Glaube, mein Einsatz für die Herrschaft Gottes, die Beziehungen, die ich investiere, in meiner Familie, meiner Nachbarschaft. Es klappt jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht habe, aber ihr ahnt es, ja? Das ist alles, was ewig bleibt. Und dann gucke ich mal durch die anderen Sachen. Mein Auto, ich hätte es üben sollen. Mein Auto, nein. Mein Haus, nein. Wird sich im Himmel jemand für meinen Doktortitel interessieren? Nein. Meine Lebensversicherung, nein. Meine Motorsäge, doch, auch zeitlich. Ja, und so weiter. Mein Kleiderschrank, zeitlich. Alles zeitlich. So, Schluss hier. Also, und dann... Ja, stellt euch vor den Spiegel und überlegt, angesichts dieses Verhältnisses, wo will ich denn investieren? All diese Dinge, die zeitlich sind, die eines Tages von mir abfallen, weil sie nicht halten, oder will ich investieren in die Dinge, die Ewigkeitswert haben? Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Also das Ende zu verdrängen, ist kein Zeichen von Lebensfreude, es ist ein Zeichen von Dummheit, sondern dass ich von diesem Ende her lebe. Ich habe als junger Mann immer wieder mal im Krankenhaus gearbeitet und das war teilweise erschreckend, ja, mit welchen Diagnosen Leute das noch verdrängt haben, was hier passiert, mit welchen Diagnosen sie völlig überfordert waren. Und wenn dann ein im Sterben liegender Mensch das irgendwann für sich akzeptiert hat, oft ein längerer Prozess, dann waren es oft die Angehörigen, die diesen Gedanken, dass es hier zu Ende geht, dass ein Leben zu Ende geht, nicht akzeptieren konnten und den kranken und sterbenden Menschen auch noch bedrängt haben. Also wenn man daneben stand, man konnte es manchmal kaum ertragen, ja, diese Unfähigkeit, das ganz Offensichtliche anzuerkennen. Und dann ist das nicht die einzige Bitte in diesem Psalm, Herr, lehre uns, sondern dass Mose nach diesem schonungslosen Blick, wie kurz und wie vergänglich das alles ist, ja, auch die Folge von Schuld und Sünde, dass Mose sich Gott zuwendet. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. Angesichts aller Vergänglichkeit Gottes Gnade. Dass Gott uns gnädig ist, auch angesichts all dessen, was in unserem eigenen Leben schief geht. Da ist ja auch die Rede, ja, unsere Missetaten, unsere unerkannte Sünde. Damit dürfen wir zu Gott kommen. Er weiß es eh, er kennt es eh. Und da darf ich Gott um seine Gnade bitten für mein Leben. Was schiefgegangen ist in meinem Verhältnis zu ihm, was schiefgegangen ist in meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen, meiner Familie, meinen Nachbarn, meinen Freunden, an meinem Arbeitsplatz, vielleicht auch in meiner Gemeinde, wo ich auch an mir selber schuldig geworden bin, vielleicht über Jahre und Jahrzehnte Raubbau an mir getrieben habe, wo ich hinter dem zurückgeblieben bin, was Gott eigentlich in mein Leben gelegt hat und ermöglicht hätte, ist die Liste lang. Herr, kehre dich endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Wir haben ja nicht umsonst auch den Tisch, den wir für die Mahlfeiern verwenden. Wir haben nicht umsonst hier dieses Kreuz. Bei all den unterschiedlichen Leuten, die so an einem Sonntag hier auftauchen und den Gottesdienst gestalten, das Kreuz ist die ganze Zeit hier, als Zeichen der Gnade Gottes. Da hat Gott uns ja seine Liebe erwiesen, als wir noch Sünder waren. Und hat mitten in dieses vergängliche Leben angefangen, die Melodie der Ewigkeit zu weben. Das im Johannesevangelium heißt schon jetzt und hier ewiges Leben. Nicht, weil wir es uns verdient haben, sondern weil uns Gott in Christus beschenkt, der mal einst die Auferstehung, die leibliche Auferstehung, ein Leben mit Gott in der Ewigkeit durch das, was Jesus von uns getan hat. Und ihr habt das hier an die Wand von dem Gemeindehaus geschrieben. Wunderbar, gerade in der Nähe zu dem Friedhof, das deutlich wird da drüben. Das ist nicht der letzte Ruheort. Es gibt ein ewiges Leben, weil uns Gott in Christus gnädig ist. Das wusste Mose in dieser Form noch nicht, aber er wusste, dass wir von Gottes Gnade leben dürfen. Und wir wissen, dass diese Gnade einen Namen hat, Jesus Christus. Darin hat Gott uns seine Gnade gezeigt. Und wenn wir das hier, Vers 14, so erleben, Gott in seiner Gnade begegnen, so wollen wir rühmen und fröhlich sein, unser Leben lang. Und das passt hier zusammen. Ja, die schonungslose Analyse, das Leben ist kurz, das Leben ist vergänglich. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Und gleichzeitig dürfen wir fröhlich sein. Weil wir wissen, mein Leben, ob 30, 60 oder 90, ist in Gottes Hand. Wir dürfen in Gottes Gegenwart leben. Und wir dürfen dieses Leben mit all seinen Grenzen fröhlich leben. Ja, wir sind wie die Eintagsfliegen auf der Fensterbank. Aber in dieser Zeit dürfen wir fröhlich leben, weil wir den himmlischen Vater kennen, der es gut mit uns meint und der uns seine Gnade gezeigt hat. Gott hat uns seine Liebe erwiesen in Christus. Das ist der große Liebesbeweis Gottes. Und das darf mich tragen auf der Intensivstation. Das darf mich tragen im Hospiz. Das darf mich tragen in Zeiten von Arbeitslosigkeit oder wenn meine Ehe auseinanderbricht, wenn meine Eltern missraten sind oder meine Kinder. Je nachdem darf ich wissen, Gottes Gnade trägt mich. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange geplagt hast, nachdem wir so lange Unglück leiden. Mose beschönigt hier nichts. Ja, die Zeit, diese Jahrzehnte in der Wüste, es war eine Plage, es war Unglück, aber Freude kommt von Gott. Erfreue uns wieder. Nehmt das mit, auch nach diesen Monaten von Corona, mit all den Einschränkungen, mit all dem Wandel, mit all dem, erfreue mich wieder. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Dass Gott sich uns offenbart. dass Gott uns noch einmal zeigt, wer er ist und alles, was er tun kann und getan hat. Und dass wir Gottes Herrlichkeit erkennen. Und das können wir in all den engen Grenzen, in denen wir leben, in aller Vergänglichkeit etwas von der Herrlichkeit und Größe Gottes erkennen. Und das wird unser Leben verändern. Dann liegt dieser Morgenglanz der Ewigkeit auch auf meinem und deinem Alltag, so langweilig das ja auch manchmal ist. Morgens aufstehen, arbeiten, müde nach Hause kommen, Haushalt machen, schlafen. Samstag Garten, Auto waschen. Sonntag ein hoffentlich guter Gottesdienst, erschöpft ein Nachmittagsschlaf und dann geht am Montagmorgen die Routine wieder los. Das ist ja manchmal mühsam. Oder wenn ich da in meinem Alten- oder Pflegeheim sitze, innerlich irgendwie auf der Abschussrampe. Ich weiß, mein letzter Umzug liegt schon hinter mir. Das kann ja irgendwie auch sehr mühsam sein. Da von Gott zu wissen, von seiner Gnade zu wissen, von seiner Herrlichkeit zu wissen, das gibt neue Perspektiven. Und dann ist auch das Gewöhnliche, das ganz Alltägliche plötzlich anders, erscheint in einem anderen Licht. Zeige deinen Knechten deine Werke, deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Vorher sagt Mose, das ist alles vergeblich. Alles, was daran köstlich erscheint, ist wie ein Geschwätz. Und dennoch, ja, wenn Gott zu unserem Leben, zu unserer Arbeit seinen Segen gibt, wenn er das Werk unserer Hände fördert, wenn er Gelingen schenkt, dann darf was entstehen für uns und andere. Faszinierend, wie das hier zusammenpasst. Diese Perspektive auf das eigene Leben, hier wird nichts beschönigt, hier wird nichts verdrängt. Die Perspektive auf Gott und sein Handeln und sein Wesen und wie daraus sich etwas Neues ergibt. Ich habe schon in der Schriftlesung vorhin gehört, wie da der alte Mose zurückblickt auf sein Leben und auf seinen bevorstehenden Tod. Wir kennen das aus dem Neuen Testament, etwa 1500 Jahre später. Da ist es dann ein anderer, der auf seinen bevorstehenden Tod blickt, wo Jesus von sich sagt, dass er nicht gekommen ist, dass ihm die Menschen dienen. Der Einzige, der je diesen Anspruch drauf gehabt hätte, dass tatsächlich alle ihm, dem Sohn Gottes, dienen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und dann geht das so weit, dass er sein Leben gibt als ein Lösegeld für viele. Dass er vor Gott für uns tut, was wir selber nicht für uns tun können. Das steckt ja in diesem Bild vom Lösegeld drin. Da muss jemand anders mich aus damaliger Sklaverei oder aus Kriegsgefangenschaft oder aus Geiselhaft loskaufen. Das kann ich nicht selber für mich tun. Jesus ist das und Jesus hat das getan. Das Lösegeld bezahlt. Hat uns damit die Ewigkeit erschlossen, ermöglicht. Und jetzt liegt es an uns, das anzunehmen. Was Jesus getan hat, an ihn zu glauben, dass wir uns ihm anvertrauen und von daher ja, Gottes Gnade erfahren, Vergebung erfahren für unsere Missetaten, unsere unerkannte Sünde, dass der Zorn Gottes nicht mehr über unserem Leben steht, dass wir Gottes Gnade erfahren und ganz neu fröhlich werden. Dann brauchen wir uns nicht mehr mit all dem zu rühmen, was wir sind und was wir haben. Und wie penetrant ist das, gerade wenn Männer angeben, es ist oft ja kaum zu ertragen. Sondern dann darf ich mich des Evangeliums, der guten Nachricht von Gott rühmen. Das ist dann mein Ehrenkleid. Und darf erfahren, dass Gott bei aller Vergänglichkeit meinem Leben doch Sinn und Ziel gibt. Vater im Himmel, wir wollen uns dieses ernste Wort in deinem Wort gefallen lassen. Wir wollen das nicht einfach beiseite wischen und irgendwie verdrängen. Wir wollen das hören. Wir wollen lernen, unser Leben, unsere Vergänglichkeit ganz neu zu sehen und anzunehmen, dass wir klug werden, dass wir die Zeit, die wir noch haben, weise und sinnvoll nutzen, dass wir da investieren, wo Dinge Bestand haben, wo sie Ewigkeitswert haben. Ja, und du weißt, wo jeder Einzelne von uns in seinem Leben und in seinem Keller die Panzerschlachten aufbaut, wo wir an dem Entscheidenden, worauf es ankommt, vorbeileben. Öffne uns die Augen. Schenke uns diese Ewigkeitsperspektive. Und bitte nicht nur am Ewigkeitssonntag, sondern im ganzen Jahr. Wir wollen dir danken, dass du uns in Jesus Christus gnädig bist und sein wirst. Wir wollen dir danken, dass du unserem Leben Sinn und Ziel geben kannst und geben willst. Wir wollen dir danken, dass du dich auf uns einlässt, dass du uns berufst, dass du uns ewiges Leben geben kannst und geben möchtest. Das wollen wir ganz bewusst auch annehmen. Das, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sein Leben als sein Lösegeld gegeben hat, für jeden Einzelnen von uns, darauf wollen wir vertrauen. Darauf wollen wir unsere Hoffnung setzen. Und von daher wollen wir auch an so einem Ewigkeitssonntag, auch direkt neben dem Friedhof und angesichts unserer eigenen Endlichkeit ganz fröhlich sein, weil du uns reich beschenkt hast. Amen.